Liebe Gemeinde, wir haben heute zum Abschluss unserer Reihe zum Römerbrief mit Römer 8, 28 bis 39 einen ganz besonderen Abschnitt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht und wird sie weiter verherrlichen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal? Oder Angst, oder Verfolgung, oder Hunger, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Wie ja geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese triumphalen Worte bilden den Abschluss der Entfaltung des Evangeliums von Jesus Christus, das Paulus den Christen in Rom schreibt. Es ist Überschwänglichkeit, Gewissheit und Freude, die sich hier ausspricht. Ein Überwältigtsein von Gottes Liebe. Für den Pharisäer Saulus war es ja nicht so, dass er das Evangelium angesichts Jesu Christi verstand und dadurch erst fromm wurde, erst zum Glauben kam. So war es für viele von uns vermutlich, dass wir wohl als Kinder getauft waren, aber noch keine rechte Beziehung zum Glauben hatten. So ging es mir als einem 15-Jährigen und ich dann das Evangelium hörte und war überrascht und erfreut, dass ich etwas so Gutes geschenkt bekomme und etwas so Gutes zugesprochen bekomme. Bei Paulus war das Spannende, dass er ja schon fromm war, als Pharisäer ein ganz engagierter Frommer. Er glaubte ja schon an den Vater Jesu Christi, nur kannte er ihn noch nicht als einen solchen, aber den Gott des Alten Testamentes, den hat er ja schon verehrt und hat ihm gelebt. Dass er gleichwohl so überwältigt war, zeigt, dass er trotz seiner Frömmigkeit erst als Christus ihm begegnete, verstand, was Gottes gute Nachricht ist, wer Gott wirklich ist. Und er bringt es hier zum Ausdruck, Gott ist ein Gott der Liebe. Einer ganz unbeschreiblich großen Liebe. Diese Liebe ist unbeschreiblich deshalb, weil sie so hingebungsvoll ist. Wir alle haben viele freundschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen. Da sind uns Menschen sympathisch, wir sind ihnen zugeneigt. Da schenken wir Aufmerksamkeit und Zeit. Wenn wir jemand wirklich lieben, dann bringen wir ihm auch gerne ein Geschenk als Ausdruck unserer Liebe. Dass aber jemand bereit ist, das Teuerste zu geben, ja, sein eigenes Leben einzusetzen, um einen anderen zu retten, ist ja Ausdruck einer grenzenlosen Liebe. Paulus hat, als Christus ihm begegnete, verstanden: In Christus hat Gott mir eine grenzenlose Liebe erwiesen. Der Pharisäer Paulus wusste schon auch von Aussagen, dass Gott liebt. Aber diese Liebe war doch zugleich auch eine fordernde und an ein Verhalten geknüpfte Liebe. So haben viele von uns vermutlich noch nie eine so radikale Liebe erlebt, wie Gott sie hat und Christus, sondern eher die Zuwendung und Zuneigung, die uns gegeben wird, wenn wir den Erwartungen entsprechen. In der Schule waren wir bei unseren Lehrern beliebt, wenn wir uns entsprechend verhalten haben und haben unsere Hausaufgaben gemacht. Nun bin ich nicht als Professor auf die Welt gekommen und als Lausbub war ich nicht so fleißig, also war ich, glaube ich, auch nicht so ganz beliebt bei meinen Lehrern, sodass die Liebe Gottes für mich dann doch etwas überraschend kam, als sie mir ganz und gar gelten sollte. Gottes Liebe ist grenzenlos, weil er das Teuerste, seinen Sohn, für uns auf die Welt gab. Gottes Liebe ist grenzenlos, weil Jesus Christus sein eigenes Leben eingesetzt hat für dich, für mich, für uns. Und ein dritter Aspekt, der uns in der Schriftlesung in Erinnerung gerufen wurde: Jesus hat seine Umgebung überrascht, weil er deutlich machte, Gottes Liebe gilt nicht nur Einzelnen, also dem Volk Israel, gilt nicht nur den Frommen und Gerechten, wie Paulus ja selber als Pharisäer sein wollte, sondern Gottes Liebe gilt universal. Er gilt wirklich allen Menschen. Wir können viele Menschen lieben, aber nicht alle. Und die Eltern, die mehrere Kinder haben, die versuchen allen 3 oder 5 Kindern jeweils die ganz eigene Liebe zu schenken und die Aufmerksamkeit und Zuwendung. Und das brauchen wir als Menschen auch, denn nur wenn wir geliebt sind, gewinnen wir Gewissheit, Zuversicht ins Leben und den Mut, auch uns selbst zu ertragen und in die Zukunft zu schauen. Nur die Liebe kann uns glaubhaft vermitteln, dass wir einzigartig, dass wir wertvoll sind. Die Liebe Gottes kann diese Einzigartigkeit aber Milliarden von Menschen vermitteln. Das kann selbstverständlich nur Gott als Gott. Und so erfahren wir hier zu Beginn des Textes, dass denen, die sich von Gott lieben lassen und Gott lieben, am Ende alles zum guten Ende hin dienen soll. Damit meint Paulus nicht, dass alles, was uns geschieht, gut ist. Er zählt ja vieles auf, was uns Gefahr, Schmerz und Leid bringt. Aber die Gewissheit zu haben, am letzten Ende führt Gott alles zum Guten. Woher weiß Paulus das? Woher dürfen wir das wissen, dass was immer uns gerade plagt, am Ende wir zurückschauen werden und werden Gott danken, dass es gut geworden ist? Nun, Paulus verrät uns, dass die Geschichte unseres Glaubens gar nicht bei uns begonnen hat. Als junger Christ in der Jugendarbeit habe ich mit 15 dann stolz Zeugnis gegeben, wie man das machte, und habe gesagt, da habe ich mich entschieden für Christus, da habe ich mich bekehrt. Und ich dachte, so war das dann auch. Und es war ja auch so, dass ich da anfing, meinerseits zu glauben. Ich habe erst im Nachhinein vom Evangelium verstanden, dass die Initiative gar nicht von Gott ausging. Nicht weil ich Gott suchte, hat er mich gefunden, sondern weil er mich schon im Blick hatte, lange bevor ich nach ihm fragte. Ja, wir hören es aus Psalm 139 ja schon. Bevor ich geboren wurde, hast du mich schon erkannt. Weil Gott uns schon im Blick hatte, weil er uns schon wollte, haben wir ihn gefunden. Ob wir von unseren Eltern gewollt waren, ob wir ein Wunschkind waren, genau im richtigen Augenblick gekommen, das wissen wir vermutlich nicht so ganz sicher. Und vielleicht fragen wir auch gar nicht so gerne, nicht, dass sie uns dann eine ernüchternde Antwort geben. Aber von Gott her darf ich euch heute vom Evangelium her zusagen, du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Wir sind nicht gläubig, weil wir uns für Gott entschieden haben, sondern wir haben uns für Gott entschieden, weil er uns schon ersehen hat, weil er uns schon gewollt hat, geliebt hat und erwählt hat. Ja, er hat sich schon ein Ziel für uns in den Kopf gesetzt, als wir noch gar nicht unterwegs waren, dass wir nämlich das Ziel erreichen sollen, mit ihm so zu sein wie Christus, das heißt nicht mehr sterblich, sondern am Ende in Ewigkeit mit ihm zusammenleben, gleich zu sein mit seinem Sohn. Nicht, dass wir Gott sind, aber dass wir teilhaben an seinem ewigen Leben. Und weil sich das Gott in den Kopf gesetzt hat für dich und mich, hat er uns auch berufen. Und weil er uns berufen hat, haben wir es dann endlich durch seinen Geist verstanden und haben geantwortet mit Ja. Und das wollen wir. Gottes Gnade ist vorausgehend. Manche von uns sind als Erwachsene getauft worden, nachdem sie zum Glauben kamen. Und das war ja auch die Sitte bei den ersten Christen. Und so wird es heute ja bei vielen praktiziert. Aber in der landeskirchlichen und kirchlichen Prägung, in der viele von uns groß geworden sind, so war es auch bei mir, sind wir als Kinder getauft worden. Und man fragt oft, was ist denn der Sinn der Kindertaufe, weil die Kinder es doch noch gar nicht verstehen können. In der Kindertaufe kommt zum Ausdruck, dass Gott uns schon geliebt hat, bevor wir ihn lieben konnten. Dass sein Segen vorausgeht und seine Gnade. Es versteht sich natürlich von selbst, dass das Ziel der Kindertaufe nicht ist, dass dann nicht geglaubt wird, sondern es soll natürlich auf den Glauben hinauslaufen. Und das ist ja der Grund, warum Eltern und Paten auch die Verantwortung übernehmen und in Fürbitte das Kind begleiten. Ob als Kind getauft oder in der Glaubenstaufe, es bleibt immer die Liebe Gottes. Paulus hat schon vor seiner Bekehrung durch Christus nach Gottes Gerechtigkeit gesucht. Das war das Hauptthema der Pharisäer. Wie können wir so leben, dass es Gott gefällt, dass wir ihm gerecht werden? Wie können wir so leben, dass wir einmal vor unseren Schöpfer und Richter treten und er uns freisprechen kann in seinem Gericht? Als Christus aber ihm begegnete, der für ihn ja Gestorbene und Auferstandene, den er durch sein Missverstehen verfolgt hat, war ihm plötzlich angesichts dieser Größe und Liebe und Majestät Gottes deutlich: Ich kann gar nicht vor dem ewigen und allmächtigen Gott durch mein Leben bestehen. Allein der Gedanke, ich könnte als Mensch so leben, dass ich der Heiligkeit Gottes entspreche, auf Augenhöhe mit meinem Schöpfer bin, ist schon im Ansatz verfehlt. Und so beschreibt es Paulus auch für die Christen in Rom, wie für alle jüdischen Brüder und Schwestern, dass doch kein Mensch Gottes Heiligkeit entsprechen kann. Das Evangelium aber ist, dass das Gott auch gar nicht erwartet, weil er in seiner Liebe uns alles schenken will, was er in seiner Gnade von uns erwartet. Gottes Liebe liebt uns so, wie wir sind. Das heißt nicht, dass alle unsere Fehler und Schwächen gut wären, aber wir sind umfangen von seiner Liebe. So wie liebevolle Eltern ihre Kinder lieben und begleiten, trotz allem Stolpern, trotz aller Trotzphasen, weil es ihre Kinder sind, so sind wir von Gott umfänglich geliebt, voraussetzungslos und bedingungslos. Paulus beschreibt es hier in der Situation des Gerichtes. Und er sagt, wer kann dann uns vor Gott verklagen? Nun können wir sagen, da fallen uns manche Nachbarn ein, die uns verklagen wollen. Da fallen uns manche ein, die etwas gegen uns haben. Und es mögen auch manche etwas selbstkritische unter uns sein, die sagen, ich werde am jüngsten Tag selbst die Hand heben, ob es was zu beklagen gibt, weil wir uns selbst nicht akzeptieren können. Wir beklagen und verklagen uns selbst. Aber Gott ist es, der als Richter uns gerecht und freispricht. Die Rechtfertigung, die am jüngsten Tag zählt, ist die Rechtfertigung durch Begnadigung. Gott spricht uns nicht frei, weil wir vollkommen wären. Dann wären wenige von uns dabei und ich sicher nicht. Er spricht uns frei, weil er uns in seiner Autorität begnadigt, obwohl wir schuldig sind. Das wäre eigentlich schon Evangelium genug. Wir haben einen Gott, der uns liebt, wie wir sind, der sehr wohl um unsere Schwachheit und Schuld weiß, aber der uns als eigentlich verklagenswürdige, verurteilungswürdige begnadigt, allein aus Liebe und Gnade. Wer will uns verdammen, fragt Paulus weiter. Jesus Christus ist hier, der doch für uns gestorben ist, auferstanden ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt als Anwalt. Und nun können wir uns die Situation vorstellen. Ich hoffe, nicht alle aus eigener Gerichtserfahrung. Da muss man manchmal Fernsehen gucken, um zu wissen, wie es im Gericht zugeht. Ich wünsche euch, dass ihr es nicht aus eigener Erfahrung zu oft erlebt. Aber was ist die Situation? Ich habe einen Richter und ich habe einen Anwalt. Der Richter spricht mich frei. Und der Anwalt sagt, halt, ich habe ja mein Plädoyer noch gar nicht gehalten. Dann fragt der Richter, was ist das Plädoyer? Ich plädiere auf Begnadigung, denn die Schuld habe ich übernommen. Unschuld aufgrund von Begnadigung. Ich habe alles getragen. Und der Richter kann sagen, das habe ich doch gerade gesagt. Und der Sohn sagt, das wollte ich ja nur sagen. Dir zuliebe fällt sich Gott selbst ins Wort. Richter und Anwalt treten für dich ein. Wer kann uns dann noch scheiden von einer solchen Liebe? Nichts und niemand. Die Freude, die Paulus als ehemaligen Pharisäer so überwältigt, ist nicht in seiner vertieften Frömmigkeit angelegt, sondern in der Erkenntnis, Gott hat mich schon immer gesehen, bevor ich auf der Welt war. Er hatte einen Plan für mich, als ich geboren wurde. Er war es, der mir das Evangelium zugesprochen hat, der mich immer im Blick hatte und der ein festes Ziel für mich hat. Am Ende soll es gut sein und werden. Paulus ist nicht überschwänglich in so einer begeisterten Form, wie es manchmal ja auch bei jungen Gemeinden ist oder bei jungen Christen, wo dann die Älteren sagen, jetzt bleib mal auf dem Boden und übertreib es nicht mit der Begeisterung und vergiss nicht die Welt und ihr Leid. Paulus zählt all das auf, was unser Leben beschwert und einschränkt. Können Christen noch krank werden? Ja. Können Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden? Oh ja, in der Mehrheit der Weltgemeinde ist es so, dass Christen nicht nur trotz ihres Glaubens Schwierigkeiten haben, sondern wegen ihres Glaubens. Und wir beklagen die Entwicklung der Gesellschaft in Österreich und Deutschland, die immer säkularer wird, und vergessen manchmal, wie geschont wir immer noch leben und wie viel Freiheit wir haben. Hat Paulus vergessen, dass wir noch sterblich sind? Ganz gewiss nicht. Denn der Apostel hat nicht nur selbstbleibende Krankheiten, die er im Bild umschreibt als einen Pfahl im Fleisch, etwas, was ihn dauernd beeinträchtigt. Nein, er wird auch gefoltert, er liegt im Gefängnis, er verliert wertvolle Menschen durch Martyrium und durch Sterben und Leid. Aber wie kann man dann so gewiss sein? Wie kann man so geborgen und freudig sein? Das kann man nur, wenn man weiß, dass nichts und niemand mich mehr von Gott trennen kann. Nichts und niemand mehr von der Liebe, die Jesus Christus bewiesen hat und derer wir wieder gedenken in dieser Zeit der Passion und in der Freude an Ostern. Nicht einmal das Sterben und der Tod. Und das ist ein Schatz, den wir haben und den wir viel zu oft im Alltag vergessen. Ja, es mag sein, dass einige von uns älter werden. Es mag sein, dass es beschwerlicher wird im Leben. Es mag auch sein, dass jemand als junger Mensch plötzlich einen Schicksalsschlag erleidet, körperlich eingeschränkt ist, einen geliebten Menschen verliert, ein Kind verliert. All das mag unser Leben einschränken. Und wir haben ja auch am Anfang des Gottesdienstes wieder der Familien gedacht, die Abschied nehmen mussten, eben nicht immer nur von einem alten Menschen, der dann auch sagt, es ist jetzt gut, sondern ja oft sind es junge Menschen. Und wir haben das auch hier in Schladming ja immer wieder erlebt, mitten aus dem Leben heraus werden Mütter und Väter herausgerissen. Wie kann man da die Gewissheit behalten? Nun, es ist die Gewissheit, dass wir aufgrund der Liebe Gottes nicht nur unser irdisches Leben ableben, älter werden, krank werden und endgültig sterben, sondern dass wir seit Ostern zugleich anleben. Wer das Evangelium das erste Mal in dieser Freude erlebt, in dieser Gewissheit, ich bin gewollt und Gott hat mich im Blick. Nicht weil ich ihn greife, bleibe ich dabei, sondern weil er mich ergriffen hat, wird mich nichts trennen. Das macht uns gewiss in Gegenwart und Zukunft. Ich erinnere mich als kleiner Junge, habe ich immer wieder gerne die Großeltern, ich komme ja aus Köln, also in Köln in Deutschland am Rhein besucht. Und mein Großvater war mein ganzer Stolz und mein ganzer Halt, an dem habe ich natürlich hochgeguckt mit meinen 3, 4 Jahren. Und wann immer es darum ging, dass wir für die Großmutter aus dem Keller dann eingemachte Birnen oder etwas Ähnliches holen sollten, dann guckte sie uns immer an, wer in den Keller geht und die Birnen holt. Das habe ich wahnsinnig gerne gemacht, weil der Keller war so spannend. Mein Großvater war vorher Polizist und hatte noch alle möglichen Gummiknüppel und was weiß ich unten. Aber ich traute mich als Kind nie alleine runter. Und wenn der Großvater dann mich anschaute und wenn er sagte, sollen wir die Birnen holen, dann sprang ich auf und ergriff seine Hand, das soll heißen seinen kleinen Finger, und er hat in Professionalität eines Großvaters mit zwei Finger, Daumen und Zeigefinger dann meine Hand umfasst und dann sind wir beide, wir Männer, in den Keller gegangen. Ich habe ihn gehalten und er hielt mich. Aber wenn dann zum Stolpern kam, wer hat dann wirklich gehalten? Es war nicht meine kleine Patschehand, die war zwar durch die Schokolade schon etwas klebriger und hielt etwas besser fest, sondern es war natürlich seine Hand, die mich gehalten hat. Das ist die Gewissheit von Römer 8. Sollen wir an Christus glauben und an ihm festhalten? Ganz gewiss. Freut sich Gott, wenn wir uns für ihn entscheiden und in Treue unseren Glauben leben. Ganz gewiss. Aber was uns halten wird im Zweifel und in der Anfechtung, was uns halten wird in Krankheit und Sterben, ist nicht unsere kleine Kinderhand, es ist seine Vaterhand, von der uns nichts mehr trennen kann. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und bei vielen ist es so, dass sie gar keine äußeren Feinde haben. Der Feind sitzt mehr in ihrem Herzen. Es ist der Zweifel, dass wir uns selbst nicht vergeben können, dass wir uns selbst nicht annehmen können, dass es etwas in uns gibt, was wir weder loslassen können, noch einfach beiseite lassen können. Und dann ist die Frage, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein, so zu wenden? Wenn Gott selbst für dich ist, wie kannst du dann noch gegen dich sein? Du bist von Gott geliebt, grenzenlos, voraussetzungslos und bedingungslos, in Zeit und Ewigkeit. Bist du von den Menschen geliebt? Das würde ich dir wünschen. Aber viele würden sagen, mir fallen nicht viele ein. Haben unsere Eltern uns wirklich bedingungslos geliebt? Da mögen manche von uns Zweifel haben oder daran leiden. Bin ich in meiner Gemeinde wertgeschätzt und geliebt? Nun, es wäre schön, wenn das auch in Schladming so wäre und wir wollen doch wohl vom Evangelium her daran arbeiten, dass jeder Gottes Liebe auch spürt, wie wir sie anderen weitergeben. Aber einer ist in jedem Fall da, der uns vollkommen liebt. Und das ist Gott selbst, der Vater und sein Sohn Jesus Christus. Der eine spricht dich frei als Richter, der andere tritt für dich ein. Eine solche zwei- und dreifache Schnur, die reißt ganz gewiss nicht. Denn wir sind gewiss, so mündet Paulus ein, und überwinden weit in allem durch den, der uns geliebt hat. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Möge uns diese Liebe gewiss sein, wenn wir gleich durch die Türen hinausgehen in den Ort. Und mögen wir diese Liebe gelten lassen für uns selbst. Und mögen wir diese Liebe anderen widerspiegeln von Gott her und diese Gewissheit anderen zusprechen. Du bist gewollt und Gott hat auch mit dir ein Ziel. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. War das Geschenk teuer? Allerdings, es war sein eigenes Leben. Amen.